Wenn man in 45 Sekunden 110.000 Euro bekommt, dann ist man entweder Fußballstar oder hat einen Banküberfall begangen. Und da wir hier beim Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland sind, ist das Letztere der Fall. Heute geht es um einen Banküberfall in Mücheln. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und die nächste Volontärin ist bei mir, Luisa König. Hallo.
Hallöchen.
Luisa, du hast den Fall ja jetzt nicht nur recherchiert, sondern du warst auch direkt beim Gericht dabei.
Genau. Ich durfte Anfang des Jahres hin und wieder mal ins Gericht gehen und bin dann dort auch einmal auf diesen Fall gestoßen und habe den dann sozusagen von Anfang bis Ende komplett begleitet.
Und warum hast du dir den ausgesucht? Warum willst du uns heute davon erzählen?
Also ich fand, dass der Fall aus Zuschauersicht einfach extrem spannend war. Auch wenn es jetzt nicht um Mord geht oder irgendwelche anderen spannenden, krassen Taten, sind einfach sehr viele und teils auch kuriose Kleinigkeiten im Gerichtssaal passiert, bei denen man entweder den Kopf geschüttelt oder amüsiert zugeschaut hat. Und am Ende hieß es dann eben 10 Jahre Knast oder Freispruch.
Was genau muss ich mir jetzt unter kuriosen Kleinigkeiten vorstellen?
Ja, das beginnt eigentlich schon ganz am Anfang. Also der Überfall fand am 7. April 2021 statt in einer Bankfiliale in Mücheln. Das liegt im Saalekreis am Geisertalsee. Und die Überwachungskameras haben den Überfall aufgezeichnet, weswegen es überhaupt dann erst zu dieser Verhandlung kam. Und anhand des Videos konnte man feststellen, dass der ganze Überfall nur 45 Sekunden gedauert hat, wie du eben schon mal erzählt hast. Und das in Kombi damit, dass 110.000 Euro gestohlen worden sind, ist schon erstaunlich.
Jetzt muss ich mir mal ganz kurz die Frage erlauben, in so einer kleinen Bank, also Mücheln ist ja jetzt keine Weltstadt, ist es da üblich, dass da 110.000 Euro im Tresor liegen?
Nee, überhaupt nicht. Also das wurde auch debattiert in der Gerichtsverhandlung und in Mücheln, also das war die Begründung von den Bankangestellten, sollte an diesem Tag ein Tauschgeschäft stattfinden. Das wurde angemeldet und deswegen war zum einen so viel Geld da und was eigentlich noch viel verrückter ist, der Tresor war schon offen, damit dieses Geschäft halt schnell passieren kann. Und das hat der Angeklagte natürlich zu seinem Gunsten genutzt und hat ständig in der Verhandlung behauptet, dass dort ein Insidergeschäft passiert sein soll. Und er selbst hat auch gesagt, dass sich ein Banküberfall heutzutage überhaupt nicht mehr lohnen würde.
Hat er im Vorfeld davon gewusst, dass so viel Geld da ist oder war das Zufall?
Also er sagt, er hat nichts davon gewusst, würde aber auch einfach dann gegen ihn sprechen und das wollte er ja nicht sagen.
Aber wenn ich das jetzt so höre von dir, so wirklich gestanden hat er die Tat nicht, oder?
Nee, er hat die Tat von Anfang an abgestritten. Und das Besondere daran ist, dass der Angeklagte, Martin B., sich selbst aber als Bankräuber bezeichnet. Er ist 76 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Verhandlung zumindest, und hat gut 40 Jahre davon in verschiedenen JVAs verbracht. Das hat er vom Gericht selbst erzählt, wie er Banken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz überfallen hat, in Summe an die 16 Stück. Schon im Jugendalter meinte er, hat er viele Einbrüche begangen und war dann, laut seiner Aussage, Lehrling eines Bankräubers. Und auch, dass er dann irgendwann mal aus einem Gefängnis ausgebrochen ist und dann jahrelang auf der Flucht war, hat er erzählt. Sogar relativ stolz, wie ich fand. Und nach außen hin präsentiert er sich als Bankräuber. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt er seine Bankräuberkunst. Und er hat auch mal in einer Kurzdokumentation mitgemacht, die wurde über ihn und seine Kunst gedreht und da hat er sich auch sehr offen als Bankräuber dargestellt. Und ich denke, dass ihm das auch später in dieser Verhandlung zum Verhängnis wurde.
Ist das vielleicht auch der Grund, wieso die Polizei ihn im Visier hatte oder hatte das einen anderen Anlass?
Nicht unbedingt. Also es wird später, glaube ich, schon wichtig, dass er einfach Bankräuber ist. Aber vielleicht nicht unbedingt in dem Fall. Hier war es eher so, dass er sich irgendwie verplappert hat. Das hat er nicht erzählt vor dem Gericht. Er hat es ja immer permanent abgestritten, sondern die Hauptbelastungszeugin. Und das war eine Freundin von ihm, die deutlich jünger ist. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Im Gerichtssaal war kurzzeitig mal von einem Sugar Daddy die Rede, weil er ihr sozusagen alles bezahlt hat, was sie für ihr Kind brauchte, das gerade zur Welt gekommen ist. Und auch sonst alles Mögliche einfach für sie gemacht hat. Eine Beziehung hatten die beiden angeblich nicht, aber sie sei ihm sehr wichtig gewesen. Und irgendwann, wie das halt mal so ist, kam es zwischen den beiden zu einem Streit. Und er soll ihr in dem Moment von dem Banküberfall erzählt haben und auch den Beutel mit dem Geld gezeigt haben. Das hat ihr Partner mitbekommen und der hat dann daraufhin eine Aussage bei der Polizei gemacht. Und dann kam eben eins zum anderen.
Findest du die Aussage glaubwürdig?
Ja, die Frage ist ja nicht, wie ich die Aussage finde, sondern eher, wie das Gericht die Aussage findet. Und das war sehr, sehr lange Thema in den Verhandlungen. Er selbst, also der Angeklagte, stuft sie natürlich nicht als glaubwürdig ein, bezeichnet sie als unfähig und nennt teils auch sehr vulgäre Begriffe. Und ja, man merkt auch während der Verhandlung, aus welcher Klientel sie und die ganzen anderen Zeugen kommen, die irgendwie mit ihr befreundet sind oder so. Alle saßen entweder mal selbst im Gefängnis oder haben sich über kriminelle Freunde kennengelernt. Das reicht natürlich nicht aus, um sie als unglaubwürdig einzustufen. Was speziell aber ihr zu Lasten fällt, ist, dass sie während der Verhandlung selbst auf Bewährung war, wegen einer Falschaussage. In dem Fall wollte sie sich selbst schützen, weil sie Angst hatte, dass die angeklagte Person ihr etwas antut, wenn sie gegen ihn aussagt. Das Gericht hat sich später jedoch dann dafür entschieden, ihr zu glauben, weil sie ihre Erinnerungen sehr detailreich wiedergegeben hat. Und ohne die Hauptbelastungszeugin hätte das Gericht dann wohl nicht viel anderes gehabt.
Das heißt, es gab keine anderen Beweise?
Nicht wirklich. Die Tatbeute wurde nie gefunden, alle geprüften DNA-Spuren stimmen nicht mit denen des Angeklagten überein und die Bankangestellten können ihn nicht identifizieren, als sie vor ihm stehen. Sie erinnern sich nur daran, dass der Täter faltige Augen und weiße Augenbrauen gehabt hätte. Das Gericht ist dann sogar so weit gegangen, dass ein Nasengutachter vor Ort war, um die Nase von B mit der des Täters vom Überwachungsvideo zu vergleichen.
Warum jetzt ausgerechnet die Nase? Was spielt die für eine Rolle? War die so außergewöhnlich?
Ja, schon. Also es war das Einzige, was man so wirklich sehen konnte. Der Täter trug ja seine Jeans und seinen Regenponcho und dann aber halt auch eine Kapuze und eine OP-Maske. Und deswegen konnte man einfach nichts anderes vom Gesicht sehen. Und da das Gericht kaum was Handfestes hatte, mit dem sie arbeiten konnten, haben sie halt einfach einen Nasengutachter eingeladen, weil so ein Stück von der Nase hat man gesehen. Also es ging vor allem um den Nasenrücken in dem Fall. Und ein Moment, wo ich ein bisschen schmunzeln musste im Gerichtssaal, war der, als sich der Gutachter dann auf den Tisch gestellt hat, um die Höhe der Überwachungskamera nachzuahmen und wirklich aus zig Perspektiven die Bilder von seiner Nase gemacht hat, also von der Nase des Angeklagten. Und dann hat er ca. 30 Minuten gebraucht, um die Angeklagten-Nase mit der des Täters zu vergleichen und hat seine Ergebnisse dann vorgetragen. Ja. Und die waren uneindeutig wie alles andere auch. Also es würde nichts für, aber auch nichts gegen den Angeklagten sprechen, meinte der Gutachter.
Na gut, mit so einer Aussage kann ein Gericht ja jetzt eigentlich gar nichts anfangen, oder?
Nee, genau. Und das habe ich mich auch gefragt und deswegen mit Sebastian Müller gesprochen. Er ist Pressesprecher am Landgericht in Halle und arbeitet selbst auch als Richter in der großen Strafkammer. Mit seiner Hilfe wollte ich herausfinden, wie das Gericht die Wahrheit rekonstruieren kann.
Die Ermittlung der Wahrheit des angeklagten Sachverhalts ist eine ganz zentrale Aufgabe des Strafprozesses. Der angeklagte Sachverhalt ist daher im Rahmen der Hauptverhandlung möglichst umfassend und vollständig aufzuklären. Die Strafprozessordnung verpflichtet das Gericht grundsätzlich zur Heranziehung und Ausschöpfung aller Beweismittel. Das Gericht ist dann verpflichtet, alle in der Hauptverhandlung erhobenen Beweise zu würdigen und dann auch im Rahmen des Urteils einer umfassenden Gesamtwürdigung zugrunde zu legen.
Genau, aber dann am Beispiel vom Bankraub in Mücheln war es ja so, dass bei dem Angeklagten ein Nasengutachten durchgeführt wurde und der Gutachter mehr oder weniger gesagt hat, es spricht nichts für ihn, aber es spricht auch nicht gegen ihn, dieses Gutachten. Wie kann man das denn werten, diese Aussage?
Der Richter entscheidet grundsätzlich nach seiner freien Überzeugung. Einzelne Indizien sind zwar auch isoliert, aber grundsätzlich in der Gesamtschau zu würdigen. Und der Bundesgerichtshof hat deutlich gemacht, dass im Rahmen einer Gesamtwürdigung es auch möglich ist, dass entlastende Indizien, Tatsachen zu einem sogenannten Non-Liquid kommen. Das könnte man übersetzen mit, es ist nicht klar. Kann sich das Gericht nach der Hauptverhandlung und einer Gesamtwürdigung aller Tatsachen und dem Beweisergebnis nicht die volle Überzeugung vom Vorliegen bestimmter Fragen, die die Strafbarkeit betreffen, überzeugen, dann gilt der Grundsatz in dubio pro reo, das heißt im Zweifel für den Angeklagten.
Wie kann man denn entscheiden in so einer Verhandlung, ob Zeugenaussagen glaubwürdig sind oder nicht?
Der Zeuge ist grundsätzlich das zentrale, wichtigste und am häufigsten verwendete Beweismittel im Strafprozess. Und wir müssen unterscheiden zwischen der Glaubwürdigkeit eines Zeugen, was die Person betrifft, und der Glaubhaftigkeit, was die Aussage eines Zeugen betrifft. In der Regel verfügt das Gericht selbst über die erforderliche Sachkunde der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Zeugen. Und da ist im ersten Schritt zu gucken, ob es Fehlerquellen bei der Informationsaufnahme gab. In einem Zweiten Schritt ist dann die Aussage mit Sorgfalt zu prüfen, und da gibt es sogenannte Realitätskriterien und Lügensignale, nach denen die Aussage dann untersucht wird. Das betrifft insbesondere die Konkretheit und die Anschaulichkeit der Aussage. Ist die Aussage detailreich? Werden originelle Details genannt und als Gegenteil sozusagen keine Klischees und Stereotype, wie man das erwarten würde? Wird eigenes Erleben wiedergegeben, wie zum Beispiel Gefühle, Ängste, Sorgen? Und ist die Aussage auch in sich logisch konsistent? Wir gehen davon aus, dass eine bewusst lügende Person bei der Aussage ohne eigene Wahrnehmungsgrundlage das erfinden muss. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit einer widerspruchsfreien und vor allen Dingen komplexen Sachverhaltsschilderung dann gering.
Und wie hat das Gericht denn dann am Ende geurteilt, wenn immer die Gesamtwürdigung aller Beweise betrachtet werden soll?
Ja, das Gericht war am Ende der Meinung, dass B schuldig ist. In seiner Urteilsbegründung hat der Richter gesagt, dass der Fall schlüssig ist und ein anderer Täter nicht in Betracht käme. Die Aussagen der Bankangestellten hinsichtlich der faltigen Augenpartie seien schlüssig und der Hauptbelastungszeugin kann man Glauben schenken. Was definitiv auch eine Rolle gespielt hat, war die Vorgeschichte Bs. Er hätte sich bei seiner Freundin verplappert, meint der Richter, weil er dazu neigt, mit seinem Leben zu prahlen.
Also sitzt er jetzt im Gefängnis?
Jein. Er sitzt zurzeit noch in Untersuchungshaft, weil er nach dem Urteil vom Landgericht dann in Revision gegangen ist. Das heißt, das Urteil wird jetzt also geprüft und landet beim Bundesgerichtshof. Das kann Sebastian Müller aber nochmal besser erklären.
Also im Revisionsverfahren wird keine erneute Beweisaufnahme beim Bundesgerichtshof durchgeführt. Das Revisionsverfahren führt zu einer Überprüfung des Urteils, ob eine Verletzung des Gesetzes besteht, anders als im Berufungsverfahren, wo eine erneute Hauptverhandlung stattfindet. Die Dauer des Revisionsverfahrens ist grundsätzlich höchst unterschiedlich und hängt eben insbesondere auch davon ab, ob ein umfangreiches Verfahren vorangegangen ist, ob ein umfangreiches Urteil vorliegt. Und dann dauert die Revision in der Regel länger. Es gibt aber keine starren Fristen bis zur Entscheidung des Revisionsgerichts.
Haben Sie da vielleicht einfach ein Beispiel für? Wie kann man denn das Gesetz verletzen?
Ja, wenn das Strafgesetz falsch angewendet wurde oder im Hauptverfahren Fehler gemacht wurden.
Von Seiten der Kammer dann, oder wie?
Genau. Durch die Hauptverhandlung und im Urteil.
Also was können das für Fehler sein?
Dass zum Beispiel ein Beweisverwertungsverbot nicht beachtet wurde. Das wäre zum Beispiel.
Wenn er dann schuldig gesprochen wird, muss er für 9 Jahre ins Gefängnis und die Summe der Tatbeute zurückzahlen. Für B selbst wäre das eine Katastrophe. Am Ende der Gerichtsverhandlungen in Halle sagte er, er wisse nicht, ob er die Zeit im Gefängnis überleben würde, ob er sich das überhaupt antun solle.
Wenn man jetzt so ganz dicht dran ist bei so einer Verhandlung, bei so einem Verbrecher, wie ändert das den Blick da drauf? Also hat dieser Fall sich für dich im Laufe dieser Zeit irgendwie verändert oder war das für dich eigentlich von Anfang an alles klar?
Nee, also ich war permanent unsicher, was dort eigentlich stimmt und was nicht. Und ich muss sagen, meine Aufgabe als Journalistin ist es ja auch einfach, unabhängig zu sein und kein Urteil mir irgendwie zu erlauben in diesem Bericht. Und das fand ich super schwierig, das zu schreiben, weil der Angeklagte einfach sehr, sehr sympathisch gewirkt hat. Und das finde ich persönlich irgendwie schlimm, das zu sagen, aber man sitzt halt da jemand vor einem, der könnte dein Opa sein oder so, ne? Und man kann sich schwer vorstellen, dass er die Tat begangen hat, beziehungsweise an sich kann ich mir das schon vorstellen, aber dafür, dass es halt gar keine Beweise gab so wirklich, hat sich für mich echt die Frage gestellt, was da jetzt am Ende stimmt und was nicht und ob das, also warum das reicht, um ihn dann ins Gefängnis zu schicken.
Ist denn schon raus, wann die Revision verhandelt wird?
Nee, leider noch nicht. Also das kann unterschiedlich lang dauern. Es ist auf jeden Fall jetzt schon angekommen im Bundesgerichtshof, aber wann dann die Entscheidung kommt, das weiß ich noch nicht.
Ja, vielleicht vermerken wir dann hier zumindest unten in den Shownotes, wie es denn dann am Ende ausgegangen ist. Oder wir machen nochmal eine neue Folge.
Sehr gerne.
Ne? Erstmal vielen Dank an dich, dass du dir da auch die Zeit genommen hast und im Gericht das alles verfolgt hast.
Klar, hat mir Spaß gemacht.
Genau, das war's für diese Folge und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es um einen Gemeinschaftsmord in Bernburg. Und für heute verabschieden sich Stefan B. Westphal und
Luisa König.
Machen Sie es gut. Bis dann.
Hey, hier ist nochmal Luisa mit einem kleinen Update für euch. Wie ihr eben gehört habt, reden wir davon, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das auch so. Mittlerweile hat der Bundesgerichtshof jedoch entschieden, dass das Urteil aus Halle sauber ist. Martin B. sitzt nun also seine Haftstrafe von 9 Jahren im Gefängnis ab.